Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf den kommenden Sonntag und die drei biblischen Texte, die in der Messe verkündet werden, vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Auch ich bin wieder am Start, Christel Köhler, als Neutestamentlerin. Und in jeder Osterzeit hat man ja als Neutestamentlerin besonders viel zu tun, weil wir drei Texte aus dem Neuen Testament hören am Sonntag. Und das tun wir, weil die Osterzeit eine Zeit ist, die uns immer wieder jedes Jahr neu daran erinnern will, wie es aufbricht mit der Kirche, wie nach Ostern das Erlebnis der Auferstehung Jesu dazu führt, dass die Jünger in Bewegung geraten, dass Gemeinden entstehen, dass das Wort ganz lebendig verkündet wird. Und das werden wir auch in den Texten dieses Sonntags entdecken, dass es um sehr, sehr viel Neues, um eine neue Zeit auch geht. Und wir werden erleben, dass das Neue sich auf die Gemeinschaft bezieht, auf die Zeichen, die in die Welt gesendet werden und sogar auf eine neue Wirklichkeit, auf die wir hoffen dürfen.
Für uns Christen beginnt nämlich wirklich mit Jesus Christus eine neue Zeitrechnung. Eine Neuzeit beginnt und wir in unserer Folge heute springen direkt mal sozusagen ans Ende dieser Neuzeit, die zugleich ein Anfang ist. Denn wir begegnen in der zweiten Lesung aus der Offenbarung des Johannes der Ankündigung einer kompletten Neuschöpfung. Alles, alles wird neu.
Wir schauen sogar direkt an das Ende dieses Lesungstextes, um auf das ganz Neue zu schauen. Da heißt es in Vers 5 am Sonntag, er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu.
Also, dann gucken wir jetzt mal rein, was denn so neu gemacht wird. Am Anfang der Lesung begegnen wir sozusagen einer Aufnahme aus dem Buch Jesaja. Da wird schon verkündet, dass Gott eine Neuschöpfung vollziehen wird. Und so steigen wir auch ein bei der zweiten Lesung. Der Seher sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Jetzt geht es beim neuen Himmel und bei einer neuen Erde aber nicht irgendwie um so ein Makeover der Schöpfung, sondern es geht tatsächlich darum, dass das alles vergangen ist. Der Seher erzählt sogar, auch das Meer ist nicht mehr. Kleine Herausforderung für die Lektoren, das gut zu betonen. Also selbst das, was da vorher groß voneinander geschieden wurde in der Schöpfungsgeschichte, das gibt es so nicht mehr, sondern alles ist neu.
Und damit ist auch alles gut, denn das Meer steht hier, wie auch im Alten Testament, eigentlich auch ein bisschen für die Chaosmächte. Im Buch der Offenbarung kommt das Tier auch aus dem Meer. Und die Gefahr steigt somit aus dem Meer aus. Nein, an dieser neuen Welt gibt es diese Gefahr gar nicht mehr.
Gab es eben ein paar Kapitel vorher noch das böse Tier in Kapitel 13, was aus dem Meer heraufsteigt, so gibt es jetzt jemand anderen, der ja heraufsteigt, herabsteigt, kann man auch sagen. Denn es gibt hier im nächsten Bild, das aufgemacht wird, eine Braut, die sich für ihren Mann, für Gott schmückt. Ja, aber diese Braut ist keine Frau, sondern diese Braut ist das heilige Jerusalem, die neue Stadt, die vom Himmel herabkommt und die in sich eben diesen Neuanfang verkörpert.
Das ist auch wieder ein Echo aus dem Alten Testament von der Tochter Zion, die da einherzieht. Hier wird ja gesagt, wie eine Braut geschmückt ist dieses neue himmlische Jerusalem. Das ist auch wieder der klare Cut. Dieses weltliche Jerusalem, dieser Ort, der auch mit Gewalt verbunden ist, der ist nicht mehr der entscheidende Ort, sondern das himmlische Jerusalem von Gott vorbereitet. Das gibt es ja auch in der zwischentestamentlichen Literatur oft, dass Gott bereits im Himmel diese neue Stadt vorbereitet, am Anfang der Schöpfung. Sie bricht in diese Realität ein und wird das Zentrum der neuen Welt.
Man merkt hier wirklich sehr schön, dass der Autor der Johannes-Offenbarung ganz oft diese alttestamentlichen Ideen und Bilder verwendet, aber eben auch bewusst wiederverwendet und in andere Kontexte setzt. Und trotzdem klingt etwas an, Jerusalem, der Zion, ist ja auch der Ort der Völkerwallfahrt, auch von dem aus auch eine ganz neue Gemeinschaft mit Gott am Ende der Zeiten aus der alttestamentlichen Perspektive her hervorgehen soll.
Jetzt geht es aber in der zweiten Lesung am Sonntag nicht um eine schöne neue Geografie, sondern es geht um eine zutiefst theologische Aussage und der wunderbaren Gewissheit, wiederum ein alttestamentliches Echo, dass eben durch dieses neue Jerusalem Gott mitten in der Mitte der Menschen wohnen wird, bei seinem Volk sein wird. Das Echo ist aus dem Buch Levitikus. Ich werde in eurer Mitte sein. Ich werde im Zelt mit euch durch die Wüste ziehen. Und hier sagt Gott nun, ich werde in der himmlischen Stadt thronen, bei euch sein und ihr werdet bei mir sein.
Ein großes Gemeinschaftsbild. Und diese Gemeinschaft, die hier ja eigentlich 3-4 Mal in anderen Wendungen irgendwie betont wird, die führt zu etwas. Die führt nämlich dazu, dass innerhalb dieser neuen Gemeinschaft man nicht nur in einer neuen Stadt sich bewegt, sondern auch wirklich alles Alte, alles, was einen vorher bedrängt hat in dieser alten Wirklichkeit, dass das ein Ende hat. In Vers 4 heißt es, er, Gott, wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Wer sich an die letzte Woche vielleicht noch erinnert, der weiß, dass wir da schon so ein bisschen vorausgeschaut haben hier drauf. Das Ende von Trauer, das Ende von Tod, das Ende der Bedrängnis, das ist wirklich das, was mit dieser Neuzeit, die Gott setzt, einhergeht.
Auch das, wir haben wir letzte Woche darauf hingewiesen, ist wieder ein Anklang ins Alte Testament, Jesaja 25, alles Leid wird enden. Und jetzt ist sehr deutlich geworden bei unserer Besprechung, der Seher greift zurück in die Vergangenheit, um uns die Neuzeit zu schildern und zu sagen, ja, das, was wir ewig erhofft haben, wird wirklich passieren. Es wird Wahrheit, dass Gott sagt, seht, ich mache alles neu.
Gott als Urheber einer Neuzeit, das begegnet uns dann auch in der ersten Lesung dieses Sonntags in der Apostelgeschichte. Wir sind im 14. Kapitel, wir sind am Ende der ersten Missionsreise, letzte Woche den Anfang dieser Missionsreise mitbekommen. Jetzt sind wir schon sehr ans Ende gesprungen und wir erleben wieder, dass Gott der Urheber von etwas Neuem ist. Hier ist es aber weniger die neue Stadt, sondern es ist eine neue Gemeinschaft, die sich auftut.
Und das wird wunderbar deutlich in dem Bericht im Endeffekt, der uns erzählt wird, wenn da Paulus und Barnabas zurück nach Antiochien kommen. Und dann heißt es in Vers 27 in der ersten Lesung, als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte.
Irgendwie ist das bemerkenswert. Der Paulus hat ja sonst kein geringes Selbstbewusstsein. Und der ganze zweite Teil der Apostelgeschichte berichtet ja in einer Art Heldenreise von dem, was Paulus und Barnabas und die anderen, die mit ihm unterwegs sind als Missionare, was die alles verbringen, dass die Menschenmassen um sich scharen, dass sie ganz neue Zielgruppen erschließen und so weiter. Aber hier am Ende dieser ersten Missionsreise, da wird deutlich, was Paulus in seinen eigenen Schriften ja auch immer deutlich macht, nur durch Gottes Kraft habe ich selber die Kraft. Und das ist eigentlich das, was Vers 27 uns sagt. Es ist Gott, der hinter allem steht, was hier passiert, auch hinter dieser neuen Gemeinschaft.
Das ist ja genauso formuliert in diesem Vers 27, was Gott mit ihnen zusammen getan hat. Gott wirkt durch sie. Und das heißt, wenn uns kurz vorher berichtet wird, dass sie auf dem Rückweg von ihrer Missionsreise die gegründeten Gemeinden noch einmal besuchen, sehen wir jetzt auch dieses Zusammenspiel nochmal. Durch Gott und den Glauben an Gott sind diese Gemeinden entstanden. Paulus und Barnabas gehen nochmal in die Gemeinden und stärken sie in ihrem Glauben, ermahnen sie, treu am Glauben festzuhalten und übergeben diese Gemeinden dem Herrn, an den diese Gemeinden nun glauben.
Die Lesung am Sonntag ist so ein bisschen in Kurzbericht, auf der einen Seite ein Rechenschaftsbericht in Vers 27, ne? Das ist das, was sie also in Antiochia vortragen, was alles passiert ist. Und die Verse davor, 21 und folgende, erzählen in der Kurzfassung nochmal die wesentlichen Stationen. In dem Vers 21a, nachdem wir jetzt am Sonntag mit der Lesung einsetzen, wird berichtet, dass die beiden in Derbe sind. Und Derbe ist quasi der Turning Point der Reise. Von dort aus beginnt die Tour rückwärts. Und wir erleben in einer Kurzzusammenfassung, was sie alles tun, damit diese neue Gemeinschaft, die Gott eröffnet hat, Wirklichkeit wird.
Ich hatte es eben ja schon mal gesagt. Das wird vor allem deutlich in Vers 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Das hört sich jetzt vielleicht so wie ein bisschen wie so eine Floskel aus dem Hirtenbrief an. Aber überlegen wir mal, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist. Bei der ersten Begegnung, bei den Gründungen der Gemeinde, war immer das Konfliktpotenzial auch da, was da gegeben war. Jetzt aber ist die Reise rein pastoral wirklich ausgerichtet. Nochmal besuchen, nochmal festigen, nochmal ermahnen, neue Strukturen einsetzen, was auch erzählt wird. In diese Gemeinden werden Älteste eingesetzt, damit die Gemeinden geführt sind aus sich heraus und die Gemeindegründer, also Paulus und Barnabas übergeben diese Gemeinden nun völlig in die Hände ihres Herrn Jesus Christus, lassen sich aus sich heraus selbst leben und kehren zurück zu ihrer Gemeinde nach Antiochia.
Ich finde das auch nochmal bemerkenswert, denn Antiochia am Orontes, wo sie ja herkommen, Vers 26 ist dieses Antiochia, da ist das ist im Prinzip deren ja spiritueller Ausgangspunkt, so muss man sagen. Es ist der Ort, an dem sie beauftragt wurden, übrigens auch unter Gebet und Fasten. Und es ist der Ort, wo man beschlossen hat, sie auszusenden auf diese Reise. Dass das am Ende dabei rumkommt, was sie berichten, wenn sie zurückkehren, Gott tut die Tür zu den Heiden auf, damit hat womöglich keiner gerechnet, als man sie losgeschickt hat. Umso wichtiger ist es, dass sie genau dort von dem berichten, was passiert ist. Aber es ist eben der Ausgangsort und der Ort, wo beide auch ja merken, sie kommen wieder dort an, woher sie losgezogen sind.
Und da ist in dem kurzen Text, den wir da in der ersten Lesung hörten, eine schöne Klammer um diese Missionsreise gesetzt, die eben nochmal ganz, ganz deutlich macht, Gott setzt hier das Neue. Denn in Vers 26 wird nochmal zurückgewiesen auf den Anfang der Missionsreise und dass sie der Gnade Gottes übereignet wurde. Also die Reise war, oder die Mission war der Gnade Gottes verantwortet. Und dann, nach der Rückkehr, können sie wirklich sagen, wohin hat diese Gnade geführt? Die Tür zum Glauben für die Heiden wurde geöffnet.
In der Offenbarung haben wir in der zweiten Lesung gehört, Gott ist es, der das Neue setzt, der einen neuen Anfang wagt und uns schenkt. Wir haben in der Apostelgeschichte jetzt gerade schon gesehen, es ist wirklich auch derjenige, der es in die Tat umsetzt. Der Paulus und der Barnabas, die sind Werkzeuge, die helfen quasi, dass etwas Neues geschehen kann mit ihrem Wirken. Aber es ist Gott, der Urheber ist. Aber, und das ist keine Einschränkung, sondern ein wichtiger Punkt, dieses Neuschaffen, so erzählt die Apostelgeschichte, und darum lesen wir das ja auch in der Osterzeit, funktioniert, weil es Menschen gibt wie Paulus und Barnabas, aber auch Menschen wie dich und mich, die tatsächlich immer wieder bereit sind, etwas dazu zu tun, damit die neue Wirklichkeit Gottes wirklich Raum greifen kann.
Damit lässt sich auch die wunderbare Frage an uns stellen, ja, was tragen wir denn dazu bei? Und damit sind wir beim Evangelium. Und da sind wir auch wieder bei dem Anbruch einer Neuzeit, der im Evangeliumstext sehr hart eigentlich anklingt. Denn in der Mitte des Textes, wir sind beim Anfang der Abschiedsreden von Jesus, sagt Jesus, ja, meine Kinder, meine lieben Kindlein, kann man auch übersetzen, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Da ist der Cut drin, es wird die Zeit nach Jesus geben. Und jetzt könnte man erhoffen, ah, jetzt spricht Jesus uns Trost zu. Anstattdessen legt Jesus der entstehenden Christenheit ein neues Gebot vor, was sie prägen soll und für sie identitätsstiftend und identitätsmerkbar sein wird.
Er sagt in Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Und Till hat ja schon gesagt, wir sind hier eigentlich mitten in diesem sehr, sehr kurzen Evangeliumstext. Und dieses Liebesgebot ist deswegen auch so einschneidend, weil der Text einsetzt mit, als Judas hinausgegangen war. Ja, also der Text setzt ein, damit, dass der Verräter den Raum verlässt. Also das Schlimmste, was man eigentlich tun kann in der Beziehung, den anderen zu verraten. Das, was eigentlich das geringste Liebeszeichen ist, ist der Verrat. Und in diesem Moment, dass Judas gegangen ist, gibt Jesus denen, die da geblieben sind, den Auftrag. Es gibt ein neues Zeichen, ein neues Gebot für euch.
Und dieses Gebot knüpft direkt an den Liebeserweis, den Jesus seinen Jüngern selbst gerade erwiesen hatte. Kurz vorher, im selben Kapitel, wird von der Fußwaschung erzählt, wo Jesus Christus selbst verdeutlicht, dass er der Diener ist seiner Jünger. Er geht auf die Knie vor ihnen. Er liebt sie wirklich. Er geht Gemeinschaft ein mit ihnen und sagt ihnen dann im Endeffekt hier nicht nur liebt einander, sondern er sagt, liebt einander, wie ich euch liebe, wie ich es euch gerade bei der Fußwaschung gezeigt habe.
Eindeutiger geht es ja nicht, dass es bei diesem Gebot der Liebe nicht irgendwie um so eine blumige Floskel geht und um irgendwas, wo man sich am Ende irgendwelche Herz-Emojis von links nach rechts schickt, auch wenn das die Apostel damals wahrscheinlich noch nicht getan haben, sondern es geht darum, dass diese Liebe konkret wird. Und das ist das, was du schon gesagt hast, was in der Fußwaschung ja sichtbar geworden ist und worum es jetzt im Folgenden geht. Denn einander zu lieben bedeutet für die Jünger nach Ostern ja auch erstmal aus dieser ja, ein bisschen disparaten Gemeinschaft, der eine war Fischer, der andere war Messerstecher und so weiter und so fort, dass aus dieser Gemeinschaft wirklich auch weiterhin eine Gemeinschaft entsteht, dass das eine Gemeinschaft bleibt, selbst wenn der Fixpunkt nicht mehr mitten unter ihnen ist. Also das ist schon mal ein erstes Zeichen der Liebe, dass da eine Gemeinschaft sich aufbaut. Und das zweite Zeichen ist natürlich, dass sie auch in der Lage sind, andere in diese Gemeinschaft mit hineinzuholen. Man bleibt ja auch gerne unter sich. Wir haben ja auch schon gelesen, die Jünger verschließen die Türen aus Furcht vor den anderen, bleiben halt lieber beieinander, so wie sie sich kennengelernt haben. Kein Kontakt zur Außenwelt, Angst. Liebe bedeutet aber, die Türen zu öffnen und es bedeutet, andere mit hineinzuholen in die Gemeinschaft.
So ist es vielleicht wieder ein bisschen platt, aber es ist nun mal so. Das Ausrufezeichen der christlichen Gemeinden nach innen und nach außen ist die Liebe, die wirklich gelebt wird. Und du hattest gerade gesagt, das sind keine Emojis. Das wird nämlich noch zugespitzt sogar nachher, in Johannes 14, glaube ich, ist es, wenn Jesus sagt, die größte Form der Liebe ist, wenn jemand für seinen Freund das Leben hingibt. Auch wieder das nächste Zeichen, der große Liebesbeweis Jesu, den er leisten wird, er wird am Kreuz sterben. Und diesen Begriff der Liebe hatten wir ja gerade auch erst gehört. Wie war das da? Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Dreimal hat er ihn gefragt. Und dann sagt er ihn, ja, du wirst mir nachfolgen und du wirst wie ich sterben, weil du mich liebst.
Ostern steht für den Neubeginn im Leben des Menschen schlechthin. Ostern macht uns, die wir auf den Tod getauft sind, wie der Römerbrief es aussagt, zu einem neuen Menschen. Wir werden aber zu neuen Menschen nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern wir werden zu neuen Menschen, weil Gott mit uns einen neuen Anfang wagt, weil er auch immer wieder Neues setzt, neue Anfänge, Vergebung und so weiter. Wir haben das schon in der Johannes-Offenbarung gesehen. Das war unser Einstieg. Wir haben das auch hier im Evangelium nochmal, denn ganz am Anfang, als Judas hinausgegangen war, sagt Jesus zu den Jüngern, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Jetzt bricht diese Neuzeit an. Jetzt ist ein Zeichen, dass ein nächster Schritt der Etappe kommt. Und natürlich ist die Fußwaschung, das, was jetzt an Leidensgeschichte kommt, genau dieser Neuanfang, der Beginn des Neuanfangs, den es braucht, damit am Ende irgendwann, wie in der Johannes-Offenbarung geschildert, eine ganz neue Wirklichkeit unter uns wohnt.
Und da formuliert sich gerade bei mir im Kopf ein schöner Gedanke. Ich glaube, da springe ich jetzt direkt rein in den Vers, den ich mitnehmen möchte und verharre noch ein bisschen bei diesem neuen Gebot, weil das ist ja, wenn wir jetzt das Thema Neuzeit bedacht haben und intensiv am Anfang in die Offenbarung geblickt haben, diese neue Schöpfung, diese neue Erde, das neue Jerusalem, alles wird neu, dann ist doch dieses neue Gebot für uns dieser Auftrag, Vorboten dieser Neuzeit zu sein. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dieser Auftrag ist sozusagen, schmeckt doch schon mal, was dann die Gemeinschaft Gottes mit euch im neuen Jerusalem bedeuten wird. Lebt das jetzt. Seid Vorboten dieser Neuzeit. Das ist ein wunderbarer Gedanke, das ist eine wunderbare Identifikation, über die ich nachdenke. Bin ich ein Vorbote dieser neuen Zeit?
Es ist irgendwie logisch, dass auch ich bei diesem Neuwerden hängen bleibe für diesen Sonntag. Ich gehe aber nochmal in die Johannes-Offenbarung rein und nehme den zweiten Teil von Vers 3 mit. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Dieser Versteil ist ja auch schon sehr geschickt aufgebaut. Er wird in der Mitte wohnen, Gott wird bei ihnen sein. Geklammert wird davon aber der Satz, sie werden sein Volk sein. Das hat auch etwas damit zu tun, dass dieses Neuwerden eigentlich erst dann sich richtig durchsetzen kann, wenn wir selber auch den Entschluss fassen, Teil zu werden dieser neuen Wirklichkeit, in der Gott mitten unter uns wohnt. Weil wir eben sein Volk werden, weil wir sagen, ja, mit dir wagen wir den Neuanfang. Wir sehen, dass du mitten unter uns bist. Wir glauben, dass du mitten unter uns bist. Wir hoffen, dass du mitten unter uns bist. Und deswegen tun wir alles dafür, dass eine neue Zeit anbricht. Und der erste Schritt für diese neue Zeit, und das ist das, was dieser Text ja auch sagt, ist meine Beziehung zu Jesus Christus, meine Beziehung zum Vater. Und aus der heraus kann alles Neue erwachsen.
Jetzt am Ende dieser Folge seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wieder unten in die Shownotes zu gucken. Ihr könnt euch die drei biblischen Texte, die wir besprochen haben, durchlesen. Vielleicht findet ihr auch einen Satz, der für euch am Sonntag wichtig sein wird. Oder ihr stolpert über Sachen, die ihr genauer nachlesen wollt, über Verse, über die ihr mehr erfahren wollt. Dann findet ihr unten in den Shownotes auch direkt die Links zu unseren Einzelkommentierungen.
Wir wünschen euch wie immer auch in dieser Neuzeit viel Freude beim Bibelentdecken.